Mein Name ist Toni Franski. Ich habe mit meiner Kollegin Sabina Krämer zusammen jetzt die große Ehre, einen Teil unserer Forschung vorzustellen, die quasi die Basis für den angenannten Tempel im IQF-Projekt Plagiatsprävention ist, / Referenz, wie das Projekt heißt. Ich verliere jetzt keine Worte groß zum eigentlichen Projekt, weil es sind nur 15 Minuten Zeit. Zunächst einmal war die Idee hinter dem Projekt als Basis quasi eine Textkorpusanalyse zu stellen und zu schauen einfach, wie kann man überhaupt intertextuelle Fehler verorten, wie kann man sie quasi typologisieren, wie kann man eine Art Landkarte bilden, um einfach später zu schauen, wie man quasi hochschulspezifische Angebote entwickelt. Unter der Fragestellung, gibt es überhaupt hochschulspezifische Fehler? Gibt es überhaupt Fehler, die sehr typisch sind für einen bestimmten Studiengang? Gibt es Fehler, die möglicherweise in einer Schreibentwicklung stehen, die sich möglicherweise später irgendwann mal ausblenden und oder die halt einfach so bleiben, die man an bestimmten Stellen eben irgendwie beheben sollte oder mit gezielten präventiven Maßnahmen begegnen sollte? Daher haben wir uns als Methode, also eine Textkorpusanalyse mit verschiedenen Texten aus unterschiedlichen Studienzeitpunkten von unterschiedlichen Universitäten und unterschiedlichen Fächern herausgesucht und diese quasi analysiert. Bevor ich die Typologie vorstelle oder einen Teil davon, zunächst einmal ein paar Anforderungen, die wir an die Typologie selbst gesetzt haben, ist, dass sie einfach sehr strukturiert ist, dass sie relativ klar sein soll, dass sie anwendungsbezogen sein soll, dass man halt quasi auch, wenn man einen Fehler sieht, dazu direkt sprechen kann, möglicherweise ihn einfach auch verorten kann auf einer bestimmten Struktur und so weiter und so weiter. Entsprechend dem, bevor die Typologie kommt, ich mache das ein bisschen spannender, kurz zum fachwissenschaftlichen Hintergrund. Wir haben hier einen Textkorpus gebildet aus Texten der PH Freiburg, Texten der HTWG Konstanz und Texten der Uni Konstanz. Wir sprechen heute über einen Teil der Texte aus der Uni Konstanz, ein Teil, was einfach relativ viel ist und es zu aufwendig wäre, jetzt sämtliche Elemente mit vorzustellen. Wir sprechen konkret darüber. Für die, die es interessiert, in dem Korpus sind halt verschiedene Fachgruppen jetzt einfach drin, Philosophie zum Beispiel, Politikwissenschaften, Mathematik etc. Das eigentlich Interessante ist, steht ganz unten und ganz dick. Wir sprechen halt ungefähr um 7600 Seiten Text von Studierenden, die tatsächlich so abgegeben wurden, die so bewertet wurden und die halt quasi einen Teil der Grundlage gebildet haben zu unserem typologisierenden Verfahren. Wir haben im Rahmen der Analyse verschiedene Dimensionen einfach untersucht, Einbettungsstrategien, Sprache etc., was halt quasi so als Co-Forschung mit hineinzählt, was aber nicht so entscheidend jetzt möglicherweise für die Typologie ist. Die Typologie selbst speist sich aus einem qualitativen Textkorpusanalyse, die wir dann ergänzen quantitativ, sofern das möglich war, weil manche Fehler man halt einfach nicht quantitativ erfassen kann, ohne einen immensen Ressourcenaufwand, worauf später noch meine Kollegin kurz eingehen wird. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wir sind zunächst davon ausgegangen, dass es einen intertextuellen Dreischritt gibt in Wissenschaftstexten. Das heißt, wir haben quasi ein textintegratives Element. Und jetzt verrutscht mir das Mikrofon. Das besteht darin, wie man quasi intertextuelles Material in einen Text, einen Wissenschaftstext einbettet. Wir haben dazu eine In-Text-Referenz. Das ist die Referenzierung. Ich danke. Super. Wir haben eine In-Text-Referenz. Das ist quasi, wie im Text selbst ein bestimmter Inhalt ausgewiesen wird. Das kann sich in Textbelegen zeigen, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Das kann sich in Fußnoten zeigen, in Endnoten. Das haben wir darunter subsumiert. Wir haben natürlich am Ende eine Literaturangabe, mit der irgendwie die Dinge, die man referenziert hat, dann auffindbar sein sollen. Im Idealfall sollen. Daraus abgeleitet haben wir zunächst einmal sehr grob geclustert, alles, was wir gefunden haben, irgendwie eingeordnet. Das war der allererste Entwurf unserer Typologie. Ist relativ komplex, relativ unübersichtlich, relativ quasi all das, was wir an Wünschen an die Typologie hatten, ist damit nicht erfüllt. Deshalb haben wir das Ganze noch ein bisschen strukturierter, sodass wir jetzt quasi bei dieser sehr schönen Folie sind, wo wir halt hier nochmal speziell diese drei Elemente, die ich Ihnen bereits vorgestellt habe, Textintegration, Intextreferenz und Literaturangabe haben, plus jeweils ein Beispiel davon dazu. Und darunter sehen Sie quasi die Fehler, die an den jeweiligen Stellen möglich sind. Also in der Textintegration sind diese beiden Fehlergruppen A und B möglich. Bei der Textreferenzbeziehung sind eben nur fehlende oder falsche Dinge möglich, etc. Das ist relativ komplex, um das zu erklären, deshalb mache ich es an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, so eine Referenz-Literaturbeziehung ist indirekt. Das heißt also, ich lese in einem Werk, der ebenfalls irgendjemanden zitiert, lese ich einen interessanten Satz, den ich sehr klug finde und mir denke, okay, der hat den irgendwo her. Das ist prinzipiell kein Fehler, wenn man das richtig ausweist, kann aber zu einem werden. Und in diesem Bereich haben wir quasi einen Fehler entdeckt oder finden können, den wir Second-Hand-Fehler einfach getauft haben. Das heißt, intertextuelles Material wird vermittelt erschlossen, aber der Vermittler wird als eigentlicher Urheber angegeben. Das klingt jetzt sehr abstrakt, deshalb gehen wir kurz an ein konkretes Beispiel. René Descartes, Cogito ergo sum, einer der bedeutendsten Sätze für den Skeptizismus, beziehungsweise zentrifugiert quasi die Frage danach, woran kann man eigentlich nicht zweifeln, gibt es eine Basis davon. Ein exzellenten Werk von ihm, wenn ich das jetzt quasi nicht direkt von ihm lese, sondern meinetwegen jemanden anders finde, der ebenfalls sich auf ihn bezieht, direkt, indirekt. Sagen wir mal, diesen Gangster-Rapper, Eleferitos hat einen interessanten Track gemacht, der heißt Cogito, 2013 war das. Und ich höre diesen Track und ich zitiere den innerhalb meiner Arbeit, mal abgesehen davon, dass es möglicherweise nicht ganz die angemessenste Literatur wäre. Und ich würde sagen, Eleferitos 2013, Cogito ergo sum. Dann wäre das natürlich einfach ein Fehler, weil der Mann das nicht gesagt hat. Er hat es zwar verwendet, aber im ursprünglichen Sinn bezieht er sich natürlich auf René Descartes. Möglicherweise nicht gerade direkt, muss man auch dazu sagen, aber wenn es einen Wissenschaftstext gibt oder geht, in den halt zum Beispiel in der Philosophie sich auf Descartes bezogen wird und ich genau diesen Fehler mache, dann ist das halt einfach ein Second-Hand-Fehler. Das soll jetzt einfach nur als Beispiel dienen, wie man quasi diese Typologie verstehen kann. Was wir außerdem gemacht haben, weil wir nicht die komplette Typologie, das ist immer noch sehr viel, was wir daran zu tun haben, wollen wir heute einfach 20 typische Fehler vorstellen, die wir einfach in allen Texten gefunden haben und die quasi so eine Anleitung sein könnten oder darstellen können, quasi Prävention zu betreiben, die quasi sehr darauf fokussiert ist, was halt einfach häufig ist und typisch ist. Ja, die wird meine Kollegin Sabina Krämer jetzt vorstellen.
Genau, also ich weiß nicht, ob du gesagt hattest, dass wir insgesamt 109 Typen intertextueller Fehler gefunden haben, von Fein- zu Feinstabstufungen. Und das ist natürlich in der Praxis nicht brauchbar, wenn Sie sich jetzt denken oder ihr euch denkt, oh Gott, 109 Fehler, muss ich mir das alles merken, muss ich die alle kennen, um Hausarbeiten beurteilen zu können. Nee, muss man nicht, ist auch ein Stück weit utopisch. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben versucht herauszufinden, welche Fehler eigentlich die typischsten sind. Und haben versucht, sie in einer schmaleren Top 20 an den Mann und an die Frau zu bringen. Die Top 20, da steckt eigentlich noch mehr dahinter. Im Grunde genommen ist es sogar etwas mehr als eine Top 30, weil wir am Ende wieder geclustert haben, um eine didaktische Reduktion zu erreichen. Also wir haben, als wir die Typologie erstellt haben, haben wir zum Beispiel hier, was unter Römisch 3 steht, haben wir als Einzelfehler kodiert, also fehlende Seitenangaben in Intextreferenzen, fehlende Jahreszahlen etc. jeweils als Einzelfehler. Und jetzt haben wir es wieder alles zusammen in eine Kategorie gesteckt, weil es einfach didaktisch Sinn macht. So, diese Reihenfolge der Fehler haben wir absichtlich nicht mit tatsächlichen Zahlen, sondern mit römischen Zahlen gekennzeichnet, weil die Reihenfolge gar nicht so aussagekräftig ist, auch wenn es jetzt ein bisschen so scheint. Genau, die Zahlen basieren und die Reihenfolge, wie sie jetzt da steht, basiert ursprünglich auf dem Textkorpus der PH Freiburg schlicht und einfach, weil wir den zuerst bearbeitet haben. Und wir haben jetzt taufrisch die Zahlen für Konstanz hinten angefügt. Genau. Okay, jetzt wollen wir das mal anhand von Beispielen machen. Also ich werde Ihnen und euch jetzt mal drei Beispiele aus dieser Top 20 vorstellen. Es muss dazu gesagt werden, einige Begrifflichkeiten wurden so schon verwendet, sind hinreichend bekannt und zum Beispiel das Bauernopfer ist ein Begriff, den viele, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, schon mal gehört haben. Und ein paar Begriffe mussten wir oder haben wir dann selbst entwickelt. So den Bibliografieballon, das ist hier unser Spitzenreiter. Dann werde ich noch über das Copy-Paste-Plagiat kurz was sagen und über die verunglückte Paraphrase, weil es so eine schöne Grauzone ist. Okay, Bibliografieballon, was ist das eigentlich? Von einem Bibliografieballon sprechen wir, wenn in einem Literaturverzeichnis deutlich mehr Quellen aufgeführt sind, als in den In-Text-Referenzen einer Arbeit tatsächlich verwendet wurden. Genau, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass ein geringer Quellenüberschuss kein Problem ist, dass das passieren kann, vielleicht auch einen Sinn hat, dass ein Werk gelesen wurde, aber dann doch nicht in die Arbeit eingeflossen ist, etc. Aber ein hoher Quellenüberfluss, so wie bei diesem Literaturverzeichnis, hier haben wir jetzt 7 Quellenangaben und 3 davon wurden tatsächlich gar nicht verwendet. Also das ist das gesamte Literaturverzeichnis von einer sehr kleinen Hausarbeit über das Selbstkonzept. Und da kann man dann davon ausgehen oder könnte man vermuten, dass hier versucht wurde, die Arbeit ein bisschen voluminöser, ballonartiger aussehen zu lassen. Ja, den Bibliografieballon, der ist deswegen recht schön, weil er einfach nachweisbar ist. Also wer sich die Mühe macht, wirklich jede Quellenangabe über die Suchfunktion mal nachzuprüfen, der findet einfach in fast jeder Arbeit. Wir haben das über das gesamte Fächerspektrum hinweg, über alle Hochschultypen hinweg, konnten wir den Bibliografieballon immer in einer gewissen Regelmäßigkeit nachweisen. Deswegen ist er auch der einsame Spitzenreiter. Genau. Was ich nicht gesagt hatte, ist, dass der Gegenentwurf zum Bibliografieballon ist die Bibliografieamnesie, also einfach, wenn Referenzen Quellen aufführen, die dann im Literaturverzeichnis nicht mehr vorkommen. Genau. Okay, das Copy-Paste. Der Copy-Paste-Fehler ist so der Klassiker unter den Plagiatsformen. Das ist das Erste, an was man denkt, wenn man Plagiat hört. Eine 1:1 Textübernahme ohne In-Text-Referenz und selbstverständlich dann auch ohne Entsprechung im Literaturverzeichnis. Genau. Wir haben für die Erstellung unserer Typologie mit einer Text-Matching-Software gearbeitet. Den Text müssen Sie nicht durchlesen. Sie können mir einfach glauben, dass der rote Teil, das sieht man etwas schlecht, aber dass der rote Teil 1:1 dem oben stehenden Teil aus Kotthaus entspricht. Wir haben eine Text-Matching-Software verwendet, aber wer schon mal mit so einer Software gearbeitet hat, weiß, dass es nicht der heilige Gral ist und dass diese Software Indizien gibt und längst nicht alles findet. Dementsprechend ist es irgendwie schon interessant, dass wir tatsächlich in den Arbeiten der PH Freiburg in 10% der Arbeiten mindestens einen Copy-Paste-Fehler finden konnten und an der Uni Konstanz in 5% der Arbeiten. Ich werde gleich noch was dazu sagen, warum die Zahlen auseinandergehen und warum Sie und ihr an der Uni Konstanz jetzt nicht denken könnt, juhu, wir sind auf der Insel der Seligen, hier kommt das weniger vor. Okay. Dann haben wir die verunglückte Paraphrase. Ich habe schon mal drüber geschrieben, das ist eine Grauzone. Eine verunglückte Paraphrase ist eine Paraphrase, die den Konventionsanforderungen an diese nicht Genüge leistet. Was muss eine Paraphrase sein? Sie ist eine inhaltliche Übernahme und keine wörtliche Übernahme. Selbstverständlich dürfen Fachworte weiterhin wortwörtlich übernommen werden und das Ganze sollte als Paraphrase gekennzeichnet sein. Eine verunglückte Paraphrase ist sowas wie das hier. Ich habe schon mal rot markiert, welche Worte geändert wurden. Also wir haben hier statt dem Wort korrekte, finden wir hier unten richtige und hier haben wir das nette Wörtchen anderer statt fremder Gedanken. Und wer ganz genau hinschaut, wird auch sehen, dass nochmal 2 kleine Wörtchen fehlen. Das Wort sowohl fehlt unten und das Wörtchen da hier am Ende fehlt, also eine winzige grammatikalische Anpassung. Dann wurde es als Paraphrase gekennzeichnet. Und jetzt könnte man sich natürlich streiten, könnte sagen, naja, wortwörtlich ist es ja nicht. Also als wörtliches Zitat geht es ja nicht durch, aber ich empfinde das so, aber das liegt immer in den Augen des Beurteilten, dass man hier auch ruhig hätte wörtlich zitieren können, wenn man den Text übernehmen will und dann diese Worte richtige und andere in eckigen Klammern als eigene Anmerkung zum Beispiel kenntlich macht. Und wir haben in 5% der Arbeiten an der PH Freiburg und der Uni Konstanz Fehler dieser Art nachgewiesen, was irgendwie schon ein Klopfer ist, weil die Plagiatserkennungssoftware oder Textmatching-Software da eigentlich wenig hilfreich ist, weil die tatsächlich Zeichen für Zeichen für Zeichen untersucht und sobald in Sätzen etwas geändert wurde, lässt die Software schon wieder ein Stück weit nach. Yep. Okay, genau, da haben wir nochmal die Top 20 und jetzt sieht man, dass die Zahlen der PH Freiburg und der Uni Konstanz teilweise ein Stück weit auseinandergehen. Woran kann das denn liegen? Es ist so, dass in den Arbeiten der PH sehr, sehr, sehr viel textbasiert gearbeitet wird. In den Arbeiten der Uni Konstanz haben wir zum Beispiel naturwissenschaftliche Arbeiten zu einem großen Teil, die einfach einen eigenen Forschungsanteil haben und nur einen geringen Methodenteil, in dem mit Literatur gearbeitet wird. Allein schon deswegen Also haben wir tendenziell einfach weniger Material, in dem intertextuelle Fehler passieren können. Dann ist es noch so, dass die Plagiatsformen, also wie ein Copy-Paste-Plagiat, ein Find-and-Replace oder Halbsatzflickerei, dass die auch schwieriger nachweisbar sind, weil in den Texten der Uni Konstanz einfach sehr oft englischsprachige Quellen vorkommen und wir dementsprechend keine 1:1 Textübernahmen mehr erkennen können durch die Text-Matching-Software. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir viele Arbeiten von der Uni als OCR-Scan haben und die Texterkennung manchmal nicht perfekt funktioniert und dann schon, wenn ein Zeichen beschädigt ist, ist die Text-Matching-Software auch schon wieder ein wenig mehr überfordert. Genau, dann ganz kurz zu den Stärken und Schwächen. Zu den Schwächen habe ich eigentlich gerade schon was gesagt. Die Stärken von so einer Typologie sind, also tatsächlich ist diese Typologie ein, oder dieses Top 20 ist ein ungefähr 20 Seiten dickes Heftchen, in dem wir den Fehler benennen, ein Beispiel oder mehrere Beispiele geben und eine Definition geben. Genau, und mithilfe dieser Top 20 beispielsweise lassen sich intertextuelle Fehler in studentischen Hausarbeiten einfacher beurteilen. Man hat gemeinsame Begrifflichkeiten und gemeinsame Definitionen. Und allein das Wissen darüber, was möglich ist an intertextuellen Fehlern, schärft schon wieder das Verständnis von Intertextualität. Genau, dass ein tatsächliches Ranking nicht möglich ist, aus den genannten Gründen, hatte ich bereits erwähnt. Und dass wir auch, dass ein weiteres Problem ist, dass wir zitiernormabhängige Fehler noch gar nicht wirklich abgebildet haben. In den Naturwissenschaften wird beispielsweise in Endnoten zitiert. Da sind andere Fehler möglich, als wenn man in tatsächlichen Referenzen im Text zitiert. Genau. So, was kommt jetzt demnächst? Ausblick ist immer schön. Die Top 20 für die Pädagogische Hochschule Freiburg steht soweit. Wir sind gerade dabei, es an die drei Hochschultypen anzupassen und auch an die verschiedenen Fächertypen anzupassen und mit Fehlerbeispielen aus den verschiedenen Fächern zu belegen. Dann wird es noch als kleines, nettes Add-on eine Übungshausarbeit geben, in der intertextuelle Fehler eingebaut sind. Einfach damit man gucken kann, ja, finde ich die Fehler denn auch? Also, wenn sie da sind, erkenne ich sie. Und die Gesamttypologie mit den 109 Fehlern wird auch veröffentlicht werden. Da sind wir jetzt auch gerade dran, das alles schön mit Beispielen zu untermauern. Genau. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Bleibt noch kurz hier vorne, weil wir noch kurz 2-3 Minuten auch Fragen oder so dazu beantworten können. Vielleicht noch ein bisschen als Hintergrund auch zur Einordnung dieser Forschung. Dass sozusagen tatsächlich an realen Texten, also Forschungsliteratur, studentischen Texten, was auch immer das ist, geforscht wird, diese Art, ist extrem selten. Es gibt noch einen Kollegen, der hat das mit Doktorarbeiten gemacht für die Luft- und Raumfahrttechnik in den USA. Der hat auch sozusagen empirisch an Texten geforscht. Und tatsächlich der Mehrwert, der da generiert wird und der auch zum Mitnehmen hier halt im Material und zum Anschauen auch da ist, wo wir auch Arbeitsblätter eben daraus entwickelt haben, ihr habt das gesehen, liegt halt darin zu sagen, okay, wenn ich weiß, dass in bestimmten Fächern bestimmte Fehler vorkommen, dann kann ich sagen, gezielt mit Material genau auf diese Probleme gehen und sagen, okay, wenn eben diese und jene Praktiken vorkommen, Secondhand-Zitate bauen, Opfer, was auch immer das ist, dann kann ich da entsprechend gegensteuern. Und da gibt es sehr viele Fehler, die ihr noch gar nicht jetzt vorstellen konntet in der Kürze der Zeit, wo das durchaus relevant ist. Und es geht dabei, und das sozusagen auch als Erweiterung immer auch nicht sozusagen in dem, was ihr jetzt untersucht habt, ganz viel natürlich um Wörter und also Text in diesem Sinne. Aber was letztendlich natürlich auch ein Problem ist, aber mit dieser Forschung nicht erfasst werden kann, das sind natürlich die Frage von Kopieren von Daten, von Grafiken und ähnlichem mehr. Weil diese Forschung eben, die ihr macht, ja wesentlich darauf basiert, dass ihr eben Text-Matching-Software einsetzt. Das bildet also auch wieder nur einen kleinen Teil dessen ab, was man sozusagen erforschen könnte. Aber das vielleicht so ein bisschen als Einordnung noch dazu. Und einen Hintergrundsatz, den ich da vielleicht auch noch für diejenigen, für die das neu ist, viele kennen ja das Konzept auch schon aus dem letzten Jahr, dass sozusagen die Idee, die dahinter steht, zu sagen, wenn ihr diese Verbindung habt, diesen intertextuellen Dreischritt, kannst du den gerade noch mal kurz aufrufen? Genau diesen, nee, mach ruhig den. Ja. Dass sozusagen die Idee dahinter ist, dass es sagen, mustergültiges Arbeiten, ich kann immer zurückverfolgen, wo sind die Inhalte, die ich verwende, her, also ist es eine Grafik, sind es Daten, sind das wörtliche Zitate, sind das Argumente, Thesen aus dem Text, die muss ich zurückverfolgen können über eben diese drei Elemente. Und mit diesen Elementen mache ich es klar, woher das stammt, ja, damit das nachvollziehbar ist. Und wenn diese Rückverfolgbarkeit nicht mehr gewährleistet ist, weil irgendwo auf dieser Strecke ein Fehler passiert, ein sogenannter intertextueller Fehler, dann liegt der vor, kann benannt, kategorisiert und überhaupt erstmal mit einem Wort versehen werden, was ist es überhaupt für ein Fehler? Dass ich den auch benennen kann in einem Gespräch, zu sagen, meine liebe Doktorandin, hier an der Stelle sehe ich folgende Fehler bei dir, die hier mehrfach auftauchen. Und dann kann ich das überhaupt erstmal benennen, was da vorliegt. Das ist sozusagen eine Idee. Und die nächste Idee ist, davon auch zu trennen, wann ist so ein Fehler ein Plagiat? Denn das sind sozusagen zwei verschiedene Dinge. Insofern Fehler zunächst mal diesen Dreischritt der Nachvollziehbarkeit sozusagen stören. Und dann gibt es bestimmte Fehler, zu denen kommen wir dann als Prüfer beispielsweise in einer Bewertung zu dem Schluss zu sagen, gut, das hier ist eine Stelle, die ist plagiiert, ja, möglicherweise. Das heißt also, nicht jeder Fehler ist ein Plagiat, aber wohlgemerkt, jedes Plagiat ist intertextuell fehlerhaft. Das ist sozusagen das Konzept, was dahinter steht, was ihr sozusagen gut vorgestellt habt, dass wir uns vorstellen können, welche Arten Fehler es da gibt, und das gibt es auch zum Mitnehmen. Gut. Fragen dazu oder Kommentare, Gedanken an die beiden zu dem, was sie vorgestellt haben. Ja, bitteschön.
Okay, die Frage war, welche Texte wir genommen haben als Textauswahl. Wir haben tatsächlich unveröffentlichte Hausarbeiten, studienbegleitende Arbeiten genutzt, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Staatsexamina, solcherlei Dinge, die in der Regel nicht veröffentlicht werden oder nur so selektiv veröffentlicht werden oder manchmal auf Repositorita zur Verfügung gestellt werden. Wir haben auch Texte aus Repositorien genommen. Um einfach zu schauen, ob es einen Unterschied macht, ob man die Texte öffentlich hat oder eben nicht öffentlich hat. Kommt später. Annika.
Und ich habe mal für einen Plagiatvermeidungsworkshop recherchiert, wofür Vergleiche eingesetzt werden kann, und da völlig widersprüchliche, komplett mindestens 10, 12 unterschiedliche Verwendungsweisen dieses Vergleichs. Woher habt ihr die Norm? Also wie, ihr habt ja was, woran es lässt. Woher habt ihr sie? Wer sagt sie? Wer benennt sie?
Deshalb ist es bei den Zitiernormen abhängigen Fehlern drin mit, weil es halt einfach ein Fehler ist, der natürlich abhängt davon, wie die Zitiernorm ist. Wenn ich einen Vergleich in der Zitiernorm benutze als Vergleiche für eine Paraphrase und nicht jetzt zum Beispiel im juristischen Sinne, dann kann ich sagen, okay, das ist ein Fehler, sonst nicht. Der Punkt ist, weshalb wir das eben hier nicht quantitativ machen können. Wir kennen nicht die Normen davon. Wir wissen bloß, an den Stellen kann das eben passieren oder kann das nicht passieren. Und es gibt so ein paar Fälle, wo ein Vergleiche eher nicht passend ist, zum Beispiel bei einem direkten Zitat. Und die haben wir dann einfach typologisiert und gesagt, okay, hier haben wir das drin. Aber wir können halt nicht endgültig sagen, okay, das war hier in dem Fall der Zitiernorm einfach nicht Genüge getan, weil es halt einfach nicht geht, weil wir die Zitiernorm nicht kennen. Das ist etwas, was halt außerhalb unseres Forschungsgebietes liegt. Wir haben es halt bloß dann in dem Fall angemerkt, um das in die Typologie mit einzubringen.
Also auch den uneinheitlichen Einsatz von Vergleiche, den kann man ganz gut erkennen. Wenn man sieht, in der Hausarbeit wurde es 10-mal auf die eine Art und Weise und dann 2-mal auf die andere gemacht. Das ist klar und leicht erkennbar. Aber tatsächlich falsch oder nicht falsch, das können wir auch nicht beantworten, weil wir da auch die verrücktesten Dinge schon über den Einsatz von Vergleiche gehört haben.
Ich habe dann das Einverständnis von den Studierenden eingeholt, müssten die vorher Bescheid, dass ihre Arbeiten später überprüft werden.
Also die Frage war, woher wir das Einverständnis für die Überprüfung der Arbeiten haben. Es ist eine interessante Frage, weil es je nach Hochschule anders gelöst ist. Also wir können es für die pädagogische Hochschule können wir sagen, dass es dass bei der Abgabe von Abschlussarbeiten mit unterschrieben wird, dass es für Forschung etc. verwendet werden kann. Und wir verwenden die ganzen Texte auch nur in anonymisierter Form. Also wir selbst kennen keine Namen und auch Textfragmente aus den tatsächlichen Texten dürfen wir nicht rausgeben. Also alles, was wir an Beispielen nennen, sind konstruierte Beispiele auf Basis der Texte, so wie wir es tatsächlich gefunden haben. Genau.
Da hinten war noch irgendwo eine Frage, ja, Frau Kusser.
Ich komme aus der Philosophie, ich denke mir,
Sie müssen doch ein Konzept von Fehler schon gehabt haben, um dann 100 neue zu zählen. Ja? Und was ist das für ein Konzept?
Die Frage war, ob da die Frage, die mit Vergleiche gestellt wurde, also was die Norm ist, nicht für jeden dieser Fehler gestellt werden könnte und warum es 109 Fehler sind. Ich roll das jetzt rückwärts auf. 109 Fehler sind es einfach, weil wir bis dato 109 gefunden haben. Wir gehen explorativ vor, also viele Fehler haben wir erstmal am Reißbrett konstruiert und haben überlegt, was kann überhaupt an welcher Stelle schiefgehen. Wir haben aber nicht alle von denen, die wir konstruiert haben, gefunden. Wir haben aber auf explorative Art und Weise, als wir uns durch die Texte gearbeitet haben, immer und immer wieder eine andere Form von Fehler oder Ungereimtheit oder Fehlerchen. Also es sind teilweise wirklich Fehlerchen und Nuancen zwischen Fehlern, deswegen 109. Wenn wir uns nächste Woche sprechen, dann sind es vielleicht 111.
Im Übrigen, was auch noch vielleicht mit in dieser Frage anklang, nämlich nach der Zitiernorm, es gibt tatsächlich Fehler, die außerhalb der Zitiernorm liegen, die einfach in jeder Situation außerhalb der Konvention einfach nicht korrekt sind. Zum Beispiel, wenn ich jemanden zitiere und ein Wort daraus weglasse und dies nicht kennzeichne, einfach als falsches Zitat zum Beispiel kennzeichne. Nehmen wir ein Beispiel, ich stimme dem nicht zu und ich lasse das nicht einfach weg, zitiere jemanden, ich stimme dem zu, dann ist es einfach ein Fehler. Dann ist es unabhängig davon, ob die Zitiernorm, es gibt keine Zitiernorm, die es erlaubt, zu sagen, ich benutze das Zitat so, wie ich das möchte. Umgekehrt gibt es auch solche Fälle, in denen zum Beispiel tatsächlich eine Quelle intertextuell nachgewiesen werden kann, aber jemand anderen zugeschrieben wird, zum Beispiel im Falle des Second-Hand-Fehlers, indem ich einfach jemand anders zuschreibe und sage, okay, das muss nicht unbedingt jetzt das Beispiel mit DK sein, das reicht auch zum Beispiel ein Wikipedia-Text, der klingt sehr schlau, aber Wikipedia sollte ich vielleicht nicht zitieren. Deshalb sage ich, okay, diese Zusammenfassung vom kategorischen Imperativ ist super, die könnte genauso einer der typischen Exegeten Weinschädel zum Beispiel gesagt haben. Und dann schreibe ich das Weinschädel zu und sage, okay, Weinschädel schreibt 2002 über den kategorischen Imperativ, Doppelpunkt. Dabei ist es nur aus Wikipedia zitiert. Das wäre zum Beispiel auch ein Fehler, der nicht der Zitiernorm unterliegt.
Okay, ich habe noch zwei Fragen hier vorne, Martina und Heike. Und dann würde ich die anderen Fragen sozusagen bitten, auf die Pause und andere Gelegenheiten zu verlagern. Also Martina und Heike. Welche Plagiatsgruppen fünf Stoffgruppen nutzt ihr bei eurem Projekt? Weil ihr gemeint habt, es ist schwer, bei der Phasen zu erkennen oder
es ist im Graubereich oder die falschen bei der Phasen? Mhm. Es sind einige besser, einige schlechter. Die Frage war, welche Plagiatsdetektion, Text-Matching-Software, sagen wir lieber, Wir verwenden aktuell PlexScan und haben aber für den Textkorpus der PH Freiburg auch Turnitin verwendet. Genau. PlexScan ist einfach deswegen die Lösung, weil man einen hausinternen Server machen kann, was für den Datenschutz einfach besser ist. Ja.
Gut, und dann Heike.
Das wäre eine super Idee für ein Anschlussprojekt. Ja.
Die Frage war, ob man die Forschung auch mal auf studienbegleitenden Texten wegbewegt, auf wissenschaftliche Publikationen von Profis. Ja.
Also ja, würden wir sehr gern tun. Wäre auf jeden Fall spannend.
Also wie das immer so ist, auch dieses Projekt hat einen Fokus, der aufgrund bestimmter Förderlinien, aufgrund bestimmter Ausschreibungen eben eingehalten wird. Und selbstverständlich ist es so, die kleine Anekdote, die gebe ich jetzt zum Abschluss dieses Vortrages noch mit, dass ziemlich zu Beginn des Projektes eine Professorin mich ansprach und sagte, Ansgar, ich habe gehört, du bist da in dem neuen Projekt. Und ich sagte, ja, das ist ganz spannend, hat dir ein bisschen erzählt, was wir da so machen. Und dann sagte sie, ja, aber du weißt schon, dass ihr irgendwie bei den Falschen schaut, oder? Naja, nicht ganz bei den Falschen, aber sage ich, es ist nicht Teil sozusagen unseres Projektauftrags, in erster Linie jetzt die Arbeiten von erfahreneren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anzuschauen, sondern wir fangen, wie das bei vielen Dingen so ist, bei denen an, sozusagen, die dann sozusagen nachwachsen so langsam. Das ist sozusagen zunächst mal das Konzept hier und ich denke, das ist auch ganz lohnend, wie wir noch im weiteren Verlauf sehen, aber selbstverständlich, wir diskutieren in den hochschuldidaktischen Workshops, in denen wir aktiv sind, sehr viel über diese Frage Vorbild, Was sehen Studierende bei Lehrenden auf Folien, die sie präsentieren? Ist die Datentabelle referenziert? Oder ne, muss ich davon ausgehen, dass es eine eigene ist? Ist das immer so klar? Wird da jede Abbildung auch genannt, wo man sie eigentlich hernimmt? Das sind so Fragen, da kann jeder hier im Raum, ist mir auch schon passiert, ne, habe ich was genommen und es vergessen. Das ist eben genau der Punkt, um den es natürlich auch geht, aber das ist nicht Teil eurer Forschung.
Gut. Ja, ich wollte ganz kurz noch sagen, Sinn der Forschung ist auch nicht, jetzt ein ganz feines Sieb auf jede Arbeit anzulegen und zu sagen, okay, der hat diesen oder jenen Mikrofehler gemacht, sondern Sinn der Forschung ist herauszufinden, was wird eigentlich tatsächlich falsch gemacht und wie kann man da präventiv gegenarbeiten. Also wir wollen die Prävention praktisch zuspitzen und nicht die Detektion.
Gut. Ja. Herzlichen Dank euch beiden. Schön. Und